Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
der Philosoph Stefan Gosepart, Professor an der Freien Universität Berlin. Ein Mann, der sich viel mit Fragen der Gerechtigkeit befasst und auch immer mal wieder mit den täglichen Ungerechtigkeiten dieser Welt. Nämlich dann, wenn er hier zu Gast ist bei unserem Blick auf die Themen des Tages. Stefan Gosepart, herzlich willkommen.
Ich freue mich, hier zu sein.
Ich fange mal an mit einer kleinen Meldung, die mich überrascht hat. Eine Forsa-Umfrage verrät uns nämlich, die Leute wollen keine 4-Tage-Woche, selbst wenn sie genauso viel verdienen wie vorher. 55% dagegen. Hat mich überrascht.
Ja, finde ich auch total überraschend. Wenn man spöttisch ist, könnte man sagen, Angst vor der Langeweile am Wochenende. Aber es ist vielleicht natürlich eher so, dass sie sich fragen, wie viel Arbeit sie dann in 4 Tage pressen müssen. Vielleicht auch noch andere Aspekte. Ja, ich weiß nicht, ja.
Ich komme ja aus der Stadt der 4-Tage-Woche des groß angelegten Versuchs in den 90er Jahren in Wolfsburg, als aufgrund eben der Krise dort alle weniger arbeiten mussten, gab auch ein kleines Lohnminus. Aber interessanterweise, das wurde soziologisch damals begleitet, untersucht, hat man festgestellt, die Scheidungsrate ist hochgegangen, die Sportvereine hatten große Probleme. Das lag vor allem an dem neuen Schichtmodell, dass die Leute nicht mehr so gleichtaktig gearbeitet haben. Also so einige soziale Verwerfungen, wenn wir rausgedrängt werden aus unserem üblichen Raster.
Ja, kann ich mir vorstellen. Hängt natürlich jetzt auch ganz stark davon ab, jetzt wenn Sie von Wolfsburg, also VW sprechen, ist natürlich Fließbandarbeit als eine harte körperliche und monotone Arbeit etwas, was man eigentlich nicht gerne will. Aber viele Arbeit, unsere beider vielleicht, hoffe ich mal auch für Sie, ist ja eine, die wir ja nicht ganz ungern machen. Und da zum Beispiel möchte ich mich auch gar nicht so gerne rausdrängen lassen, auch nicht durch gezwungene Pensionierung.
Also ich hätte zum Beispiel total gerne die 4-Tage-Woche, wenn Sie mich fragen, aber ich schaffe schon in 5 Tagen nicht, was ich eigentlich auch total gerne mache. Ja. Ne? Also wenn ich so ein Idealbild hätte, dann hätte ich gerne den 26-Stunden-Tag, also so 2 extra Stunden, von denen aber keiner was weiß, die keiner verplanen kann.
Die Rettung.
Ja, okay. Genau. Also gut, diese Sendung hat eine Stunde, eine gute halbe Stunde im Podcast, falls Sie uns so hören, überziehen, wird nicht so gerne gesehen. Insofern sage ich jetzt mal schönen guten Tag. Wir steigen gleich ein mit den Themen des Tages und sind bei Sergej Lavrov vom UNO-Sicherheitsrat. Sergej Lavrov, der russische Außenminister, hatte jetzt seinen großen Auftritt an einem Ort, an dem ihn viele gerade nicht wirklich natürlicherweise sehen würden, in New York im Saal des UNO-Sicherheitsrates. Russland hat turnusgemäß in diesem Monat den Vorsitz dort inne. Stefan Gosepart ist mein Gast heute, Philosophieprofessor an der FU Berlin. Es gibt nicht wenige, die würden Lavrov jetzt lieber bei der UNO in Den Haag sehen, also vor dem Kriegsverbrechertribunal, also eher als bei der UNO in New York. Wie geht's Ihnen?
Ja, dass es einem so gehen kann, kann ich natürlich gut verstehen. Ist natürlich schwer erträglich, dass ausgerechnet beim Sicherheitsrat jemand den Vorsitz hat und reden kann. Schwafeln könnte man auch sagen, der selber Kriegstreiber und natürlich Kriegsaggressor ist. Ja. Mhm. Andererseits ist es so, dafür haben wir eine regelbasierte Ordnung. Die Regeln sehen das vor. Und ich meine, das Gute an den Regeln in diesem auch Zweifelfall ist, dass eben die in der UN sich die entsprechenden auch Kriegsparteien treffen und darüber reden können. Eine ganz andere Frage ist natürlich, ob der Sicherheitsrat in seiner Zusammensetzung eigentlich noch adäquat ist. Ist ein Produkt des Zweiten Weltkrieges und das hat sich in verschiedener Hinsicht überholt. Nicht nur, dass es mehr Atommächte gibt, außerdem ist die Frage, ob Atommächte eigentlich das einzig relevante Kriterium ist. Dann muss man natürlich den globalen Süden anders repräsentieren. Aber wir haben gar keine Regel dafür, wie wir die Regeln ändern können. Und das ist ganz häufig bei solchen Sachen das Problem, dass man denkt, man hat eine gute Ordnung gefunden, dann instanziert man die und hat überhaupt nicht sich überlegt, wie könnte man die mit friedlichen Mitteln ändern. Und deshalb sind wir irgendwie in der Bredouille, dass wir mit den Regeln leben müssen, die wir haben.
Stichwort Regeln, da ist ja die Frage, wer bricht eigentlich gerade die Regeln? Ne? Also Lavrov hat diesen Auftritt genutzt, hat also dem Westen da die Leviten gelesen am Tag des Multilateralismus. Das war gestern sozusagen die Überschrift. Lavrov hat dem Westen vorgeworfen, die UN-Karte als Basis der internationalen Ordnung durch eigene Regeln ersetzen zu wollen gegen den Willen des Rests der Welt. Da gab es dann die Replik von verschiedenen, aber auch vor allem von der US-Botschafterin bei der UNO, Linda Thomas-Greenfield, die gesagt hat, Moskaus Angriff auf die Ukraine, das sei eben ein Angriff auf die UN-Karte, weil man da eben mit eben das Prinzip, keinen Angriffskrieg führen zu dürfen und territoriale Eroberungen eben einfach niemals akzeptabel sind. wo unsere Positionierung liegt, vermutlich ist relativ klar jetzt. Ja. Aber es zeigt auch mal, es ist offenbar eine Frage der Perspektive.
Ja, und das finde ich aber wichtig. Also erstens muss man natürlich sagen, auch der Westen ist da und auch die USA heuchlerisch. Also immerhin haben wir, wenn wir uns zum Westen zählen, tun die meisten ja natürlich irgendwie beim Irak und beim Kosovo auch ohne die Zustimmung des UN-Sicherheitsrates gehandelt. Da kann man sagen, das war um des Friedens willens, war kein Eroberungsfeldzug. Aber man merkt natürlich jetzt auch bei der Verurteilung Russlands in der Welt, dass ganz viele Länder nicht zustimmen wollen und dass sie nicht zustimmen wollen den westlichen Sanktionen, liegt eben daran, dass sie irgendwie den Westen auch nicht für lupenreine Friedensverteidiger halten. Und insofern glaube ich, muss man sich da ein Stück weit auch ehrlich machen auf der westlichen Seite. Wenn man den Sicherheitsrat stärker machen will und die Regeln stärker machen will, dann muss man sich natürlich auch selber an die Regeln halten. Dann hätte man eben den Kosovo-Einsatz nicht so fahren können und den Irak-Einsatz natürlich erst recht nicht.
Mhm. Ich meine, die Frage ist natürlich, was sind Werte, was sind Interessen? Ne? Da ist wahrscheinlich auch aus westlicher Perspektive immer mal wieder einiges durcheinander geraten. Aber ich bleibe mal in der hehren und schönen Welt der Werte und der Ideale und der Ideen. Das Universalistische, also was ja die UNO auch versucht hat, 45 nach diesem schrecklichen Zweiten Weltkrieg, dass man gesagt hat, es gibt Regeln, es gibt die Charta der Vereinten Nationen, es gibt die Menschenrechte, die sind allgemeingültig, egal wo auf der Erde, egal wer regiert, egal welche Regierungsform. Die Frage ist natürlich, ist das doch zu sehr ein westliches Konstrukt, als dass wir das wirklich so universalistisch angehen können?
Nein, das ist also schon auch ein Durchbruch, dass dieser schon alte universalistische Gedanke dann natürlich auch wegen des Schrecken des Nationalsozialismus tatsächlich auch globale Anerkennung und Geltung bekam. Also die Leute haben die UN-Charta unterzeichnet, die Völker haben die UN-Charta unterzeichnet und damit ist es irgendwie dann auch später eine Art von Völkerrecht geworden. Und das, glaube ich, ist ein ganz großer historischer Durchbruch und es ist, glaube ich, nicht rein westlich. Die Idee ist eben wirklich auch, und die gilt für alle, aber sie kommt eben auch, das kann man auch historisch zeigen, aus unterschiedlichen historischen Traditionen und ist in denen verankert. Das ist jetzt kein westlicher Werteimperialismus. Natürlich kollidiert der mit Interessen und natürlich gibt es jetzt auch eine Frage, wie das immer umzusetzen ist. Und natürlich ist genau das Problem, dass die UN keine UN-Militär, keine UN-Polizei, Weltpolizei hat, mit der sie irgendwie neutral diesen Frieden sichern kann, sondern es sind immer starke Mächte, die eben auch im Sicherheitsrat sind und die Eigeninteressen haben, die sich aufgerufen fühlen, Sicherheitsinteressen durchzusetzen und dabei dann ganz häufig natürlich auch im eigenen Interesse handeln.
Und wie macht man da jetzt Politik? Also ich biete mal die beiden Methoden an. The Pioneer, die Medienplattform, die macht das heute auch so als großes Thema. Da sieht man zwei Personen im Hintergrund, Olaf Scholz, so ein bisschen im Schatten, im Vordergrund, strahlend Annalena Baerbock und konstruiert daraus so ein bisschen diesen Widerspruch, den wir aber natürlich auch immer wieder erleben. So diese klare, wertegeleitet auftretende Annalena Baerbock, die klare Linien zieht, wo einige aber sagen, na, wo bleibt eigentlich die Diplomatie, liebe Außenministerin? Und Olaf Scholz, der eher so für das Leise, für das Stille steht und wahrscheinlich eher bereit wäre, auch den Schurken dieser Welt die Hand zu schütteln.
Ja, das sind zwei Ebenen, auf denen wir das jetzt hier gerade diskutieren. Das eine ist, dass wir eine Reform des UN-Sicherheitssystems haben müssen. Das ist weit gegriffen, aber man muss darüber schon nachdenken. Solche Kriege wie diese könnten natürlich auch zu einem Kollaps dieses Systems führen, weil man jetzt irgendwie feststellt, das hat gar keinen Sinn mehr, dass sich die USA und Russland als potenzielle Kriegsparteien und vielleicht, wenn es schlimm kommt, tatsächliche Kriegsparteien da gegenüber sitzen. Das andere ist, wie man natürlich jetzt in dieser Situation, wo es eine multipolare Ordnung zu geben scheint mit mehreren Spielern, also nicht wie im Kalten Krieg nur zwei, sondern mehrere, China, Indien vielleicht noch und andere, wie man damit umgeht. Und natürlich muss man auch in einer solchen Welt versuchen, mit diesen Ländern zu verhandeln. Und zwar auch aus dem Grund, dass diese Länder intern ja nicht vollständig stabil sind und nicht mit einer Stimme sprechen. Also gerade in China werden ja große Bevölkerungsteile unterdrückt oder manipuliert. Und wenn wir zum Beispiel in diesen Ländern eine Reform wollen, dann müssen wir natürlich mit den Chinesen reden und nicht nur mit der chinesischen Führung und das heißt auch gegen die chinesische Führung.
Heute vor 40 Jahren hat der Stern eine Sensation bekannt gegeben. Hitlers Tagebücher, lange verschollen, endlich gefunden. Nur, tja, die Geschichte ist bekannt, Stefan Kruse Partner.
Fake News.
Ja, und manchmal reichen ja eigentlich kleine Zeichen, dass vielleicht irgendwas nicht ganz stimmen kann. Warum bitteschön waren auf den Tagebüchern die Initialen FH und nicht AH? So oder so ähnlich könnte das damals in der Sternredaktion geklärt worden sein.
Ah, ist doch kein F. Meine, ist ganz eindeutig ein F. FH. Führer Hitler.
Genau, Führer Hitler.
Quatsch. Führer Hitler.
Fahne hoch vielleicht, Uwe.
Quatsch, Fahne hoch.
Führer, Führer. Führers Hund.
Führers Hund. Das war ein Auszug aus dem grandiosen Film Stonk, mit der Haute-Volée des deutschen Films damals Anfang der 90er Jahre. Haben Sie auch gesehen,
ja,
ne?
Genau.
Ja.
Super, ja.
Eine unglaubliche Räuberpistole, wobei man sich immer fragte, was war eigentlich die größere Räuberpistole? Also die Ursprungsgeschichte eben Anfang der 80er Jahre, 83, oder dann eben diese Verfilmung, weil ja irgendwie so, ja, wahre Geschichte und die filmische Parodie so nah beieinander waren, ne?
Ja, ganz genau. Ein riesen Medienskandal, aber ich finde eben auch in einer bestimmten Weise dadurch ganz schön aufgearbeitet, ja. Also ins Lächerliche gezogen, so lächerlich wie es eben auch war, ja. Dieser Hype um Hitler und dass man das jetzt unbedingt finden muss, dass es dem Stern so wichtig war und dass er das nicht richtig geprüft hat. Mhm.
Ja. Ich bin in die Thematik eingestiegen, letztendlich auch so durch mein Lebensalter mit dem Film.
Ah, okay.
Und habe dann im Nachklapp sozusagen begriffen, ah ja, das war die wahre Geschichte. Ich vermute mal, Sie rein biografisch, ein paar Jahre mehr als ich, haben Sie haben das damals 83 auch erlebt.
Ich habe das direkt mitgekriegt.
Und erstmal für bare Münze.
Natürlich, die erste Nachricht, als Sie über den Äther wahrscheinlich gehen, nehmen wir an, dass das übers Radio ging, habe ich das natürlich erstmal geglaubt. Irgendwie war es natürlich schon komisch, weil man davon nie wusste. Also das war, wir haben nie davon gehört, dass es geben soll, dass die nur verschollen sind. Und dann ist das schnell aufgeflogen. Das war ja auch interessant, dass es so wenige Tage war und dann hat sich ja die Nation eigentlich etwas mit Häme ist sich über den Stern hergefallen, dass es so schlecht recherchiert war.
Es hat dem Stern letztendlich publizistisch das Genick gebrochen. Ne?
Wenigstens als ein Leitmedium des politischen Journalismus, genau.
Ich habe ja lange gedacht, und so haben wir bisher auch drüber gesprochen, dass es vor allem irgendwie so ein großer Jokus war. Da hat sich jemand einen Spaß erlaubt. Und ich will das auch nochmal untermalen mit Auszügen. Es ist wieder der Film, aber basiert sozusagen auf dem wahren, unwahren Text.
24.02.1940. Die übermenschlichen Anstrengungen der letzten Zeit verursachen mir Blähungen im Darmbereich. Und Eva sagt, ich habe Mundgeruch.
Also wieder Auszug aus dem Film, aber eben auch Auszug aus den gefälschten Hitler-Tagebüchern. Konrad Kujau muss, der Fälscher muss einen unglaublichen Spaß gehabt haben, als er das geschrieben hat. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Na, ich meine, es zeigt natürlich auch was über die deutsche Öffentlichkeit, dass sie da so begierig war. Also man hätte ja auch sagen können, ist eigentlich egal. Gut, es ist natürlich die Person Hitler, die natürlich immer noch im Mittelpunkt der historischen Forschung steht. Wie konnte jemand diese Art, also in der Form böse sein, sagen die Leute, und gleichzeitig natürlich so eine Gefolgschaft generieren und Deutschland in das Unglück führen. Aber trotzdem, dass es da auch jetzt so ein beinahe voyeuristisches Interesse, und der Film macht das ja genau deutlich. Ich meine, was interessiert einen das, wie das Wertebefinden war? Mhm. Und das ist ja bei vielen dieser Tagebücher, dass man dann irgendwie denkt, das ist eigentlich auch für die Nachwelt nicht wirklich interessant, nur weil die Person historisch so bedeutsam war, wird das alles irgendwie begierig rezipiert. Das finde ich ganz unnötig.
Ich würde jetzt das gerne einleiten mit den Worten: weite Teile der Tagebuchfälschungsgeschichte müssen neu geschrieben werden. Ich habe auch in der Tat was gelernt, unter anderem ja auch durch die Historikerinnen und Historiker, die jetzt nach wie vor dran arbeiten, die jetzt auch zu Beginn des Jahres diese gefälschten Tagebücher kommentiert veröffentlicht haben. Da haben wir heute Morgen mit einer der beteiligten Historikerinnen gesprochen, Heike Görtemarker, die da im Prinzip nochmal, also für mich zumindest, eine neue Dimension aufmacht, aber ich glaube auch für die meisten, dass es eben einen sehr ernsten Kern auch in dieser Geschichte gibt, dass da nämlich irgendwie auch ein Versuch gemacht wurde, auch in dieser Bundesrepublik frühe 80er Jahre, ne, also wo wir auch davon ausgehen können, da waren noch viele Täter letztendlich nicht nur am Leben, sondern zum Teil auch noch wirklich in Schaltstellen. Im Prinzip so eine Art Hitler-Washing.
Tatsächlich aber handelt es sich hier um einen ernstzunehmenden Versuch, das gesicherte Wissen über den Nationalsozialismus zu revidieren und Hitler als unschuldig an den NS-Massenverbrechen darzustellen. Also eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dieser Fälschung ist daher längst überfällig.
Und ich untermal das nochmal. Sie hat nochmal so ganz konkrete Beispiele.
Interessant ist zu sehen, dass der Fälscher Kujau hier einen ganz neuen Hitler erschuf, der mit der tatsächlichen historischen Figur überhaupt nichts zu tun hat. Während also der echte Hitler, das sieht man in seinen Reden, Proklamationen, keinen Zweifel ließ an seinen menschenverachtenden völkischen Rassismus, auch an seinen Kriegsabsichten und ganz offen von der Vernichtung des Judentums sprach, ist der Hitler in Kujaus Fälschung, der fiktive Hitler, ein Held, der unablässig für Frieden und Verständigung kämpft.
Also das ist die Historikerin Heike Görtemarker. Ja. Interessant, oder?
Absolut interessant. Das war mir jetzt nicht so klar, dass es da auch noch, also dass es eine Weichwaschung gibt, das hatte ich glaube ich schon irgendwie auch mitgekriegt. Aber das ist insofern eine richtige Verfälschung. Also nicht nur, dass die Tagebücher falsch sind, sondern dass irgendwie die Figur eigentlich total verfälscht wird. Das ist mir so nicht klar geworden. Und deshalb finde ich es natürlich eigentlich ganz großartig, dass die veröffentlicht worden sind, dass sie dokumentiert werden und dass sie jetzt auch im Archiv liegen, weil es damit er selber wieder in diese vielen Versuche der Bundesrepublik gehört, sich in gewisser Weise von dem nationalsozialistischen Drama, das uns alle irgendwie bis tief in unser Leben hinein geprägt hat, irgendwie reinzuwaschen.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wir schauen auf die Themen des Tages mit dem Philosophieprofessor Stefan Gosepart. Und wir schauen auf eine Studie, die heute vorgestellt wurde, gerade vor wenigen, ein, zwei Stunden in Berlin, in der Berliner Mitte. Diskriminierung in der Einwanderungsgesellschaft. Das hat die Bertelsmann Stiftung ausgeführt. Wissenschaftlich beauftragt wurden sie von Ferda Attermann, der unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung für Antidiskriminierung. Und zugehört bei der Präsentation der Ergebnisse hat Volker Fintheimer für uns im Hauptstadtstudio. Und der ist jetzt in der Leitung. Volker, das ist ein ziemliches Scheunentor-Thema, Diskriminierung in der Einwanderungsgesellschaft. Was sind denn die Kernaussagen?
Jakobi, interessant sind ja immer Studien im gewissen Zeitverlauf, weil Studien ja immer nur Momentaufnahmen sind. Die letzte Studie, die dazu gemacht wurde, stammt aus dem Jahr 2008. Jetzt, 2022, 2023, hat man eine neue gemacht. Und zum wenig ging es darum, was in dem Zeitabstand von 15 Jahren in der Gesellschaft passiert ist. Und da kann man wohl schon sagen, da hat schon auch eine Veränderung, eine Sensibilisierung stattgefunden. Die Menschen sind aufgeweckter, aufgewachter bei dem Thema. Das ist zumindest das Ergebnis, das die Studie im Grundsatz vorgestellt hat. Hören wir mal Ferda Attermann, die Diskriminierungsbeauftragte des Bundes.
Eine große Mehrheit, nämlich 3/4 der Befragten, geben heute an, sich für Gleichbehandlung benachteiligter Gruppen in der Gesellschaft zu interessieren. Es ist ihnen wichtig. Und sogar 88% sehen Antidiskriminierung als wichtige politische Aufgabe.
Aber genau das soll natürlich nicht heißen, dass an Diskriminierung kein Thema wäre in der Gesellschaft. Diskriminierung wird es immer geben, hat sie auch betont, weil es natürlich aufgrund welcher Voraussetzungen auch immer schon zu Auseinandersetzungen zwischen Menschen verschiedener Ethnien oder auch sonstiger Zuordnungen kommt. Aber es hat sich dann einiges getan in Deutschland, auch durch das Antidiskriminierungsgesetz und die Frage, wie man damit umgeht. Aber Attermann selbst leitet aus der Studie auch einen konkreten Handlungsbedarf ab, weil die Sensibilität gestiegen ist, weil mehr Menschen fordern, dass eben stärker gegen Antidiskriminierung vorgegangen werden sollte, müsste auch das Antidiskriminierungsgesetz verändert werden. Und sie nennt dann auch beispielsweise zwei ganz konkrete Beispiele.
Wir haben im Moment ein Gesetz, das es Menschen tatsächlich sehr schwer macht, insbesondere in den prekären Milieus, dieses Gesetz zu nutzen für sich.
Weil heutzutage beispielsweise noch individualrechtlich gegen Diskriminierung vorgegangen werden muss und Verfahren vor Gericht, die streben viele der betroffenen Menschen nach wie vor nicht an.
Ja, interessant. Ich finde vor allem interessant, hätte ich gar nicht gedacht, dass es so lange keine Untersuchung dieser Art gab, Stefan Gosepart.
Auf jeden Fall. Und da ist natürlich die Veränderung wahrscheinlich groß. Das ist klar bei so einer langen Spanne. Das überrascht nicht. Mich überrascht die Ergebnisse jetzt in dem Sinne nicht, dass die Leute mehr sensibilisiert sind. Aber die Frage ist, ob dadurch weniger Diskriminierung vorkommen. Denn, also Ich glaube, es wird es weniger Leute geben, die absichtlich diskriminieren, obwohl es das leider ja natürlich immer noch gibt. Aber es gibt natürlich ganz viele Institutionen, ganz viele Gesetze, das ist ja gerade angesprochen worden, die sozusagen strukturell diskriminieren, weil die einfach so sind, dass sie bestimmte Leute bevorzugen und andere benachteiligen und es den Benachteiligten schwer macht, zu ihren gleichen Rechten zu kommen.
Mhm. Da gibt ja die Studie eine ganz nüchterne Antwort. Ja, natürlich, der Anteil der Befragten, die von eigenen Diskriminierungserfahrungen berichten, ist tatsächlich gestiegen. Heute geben 13% der Befragten an, und das sind nicht nur die Ausländer, die in Deutschland wohnen, das sind auch Menschen mit ganz anderen Umständen, Behinderte und viele andere mehr. Sie sagen, dass sie in den vergangenen 12 Monaten wegen ihrer Herkunft oder wegen ihrer sonstigen Gründe, weshalb sie eben diskriminiert wurden, auch wirklich diskriminiert wurden in Deutschland, also seien es Behinderte oder wer auch immer. Also die Taten haben auf der anderen Seite auch zugenommen, hat auch viel damit zu tun, dass sich die Gesellschaft verändert hat. Wir haben mehr Menschen, beispielsweise die aus dem Ausland zu uns gekommen sind. Wir haben mehr Menschen, die offen zu ihrer Behinderung oder zu ihren sexuellen Vorlieben stehen. Und das sind natürlich auch schnelle Opfer von Diskriminierungen in einer Gesellschaft.
Mhm. Aber weil wir natürlich eben, das scheint ja durch, ne, bei der Studie, bei der Antwort auch von Ihrer Seite, Volker Findhammer, weil wir ein größeres Bewusstsein haben. Ne? Also weil es sozusagen einfach Thema ist. Stefan Gosebart, ich finde das interessant, wenn man so hört, auch so aus Schilderungen, dass häufig so die erste Einwanderungsgeneration gar nicht so bewusst über Diskriminierungserfahrungen spricht, vielleicht weil sie einfach viel niedrigere Erwartungen hatten, weil es auch einfach nicht so ein Thema war und dass es dann erst der zweiten, dritten Generation so richtig auffällt, weil die natürlich zu Recht sagen, Moment mal, wir sind doch ganz normal Teil dieses Landes.
So ist es, wir sind hier groß geworden, wir sind hier in die Schule gegangen und trotzdem werden wir anders behandelt. Ja, das ist sicherlich so und deshalb gibt es natürlich auch häufig bei der dritten Einwanderungsgeneration einen so großen Frust, dass die in gewisser Weise ihr Herkunftsland und die Sprache wieder stärker in den Vordergrund rücken und nicht so gerne bereit sind, sich einfach zu assimilieren. Aber ich finde es eben doch nochmal wichtig zu sagen, das Gesellschaftsbild hat sich irgendwie auch gewandelt. Also es ist klar, auch wenn die AfD das an manchen Stellen noch fordert, aber wir sind eben nicht nur eine deutsche Nation, sondern wir sind eben eine multikulturelle Nation. Wir sind auf Migration angewiesen, auf Einwanderung. Wir bestehen zum großen Teil aus Leuten, die aus allen Herren Ländern eingewandert sind. Und jetzt müssen wir versuchen, uns ein neues Selbstbild zu schaffen, wie wir damit umgehen, ohne dass wir Leute in Parallelgesellschaften oder sowas abschieben. Man kann ja in gewisser Weise erstmal neutral sein und sagen, ja, die sind herzlich willkommen, aber ich will mit denen nichts zu tun haben. Aber dann bünden wir keine Gesellschaft, dann haben wir keinen gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und das ist natürlich genau das, was wir eigentlich brauchen, wenn diese Gesellschaft funktionieren will, dass wir eben Solidarität auch zwischen allen Schichten und zwischen allen Bevölkerungsgruppen haben, egal wo die herkommen.
Interessant in diesem Zusammenhang, wenn ich da gleich anknüpfen kann, ist auch, dass gerade das Bewusstsein unter jüngeren Menschen deutlich gestiegen ist. Das sagte zumindest Ulrike Wieland, die Co-Autorin der Studie. Hören wir da noch mal ganz kurz rein.
Sie nehmen diese Art der Diskriminierung in der Gesellschaft häufiger wahr, berichten auch häufiger selbst von eigenen Diskriminierungserfahrungen dieser Art und sie sehen auch häufiger Handlungsbedarf.
Gerade von den Jüngeren käme ein ganz starker Impuls, gegen Diskriminierung im Land vorzugehen.
Volker Findhammer, vielen Dank für diese Informationen von der Studie, die heute vorgestellt wurde. Diskriminierung in der Einwanderungsgesellschaft. Und Dankeschön, Stefan Gosebart, bis hierhin. Stefan Gosebart ist unser Gast heute im Deutschlandfunk Kultur, Professor für praktische Philosophie an der FU Berlin. Und Sie haben uns ein Ärgernis mitgebracht oder vielleicht vielmehr noch eine Frage. Was schulden wir eigentlich unseren Eltern? Und diese Frage resultiert, wenn ich das richtig verstanden habe, auch aus so mancher Verärgerung darüber, über die Art und Weise, wie die Älteren in unserem Land so versorgt werden im Krankenhaus, in der Pflege, richtig?
Genau, also die Ausgangssituation ist, dass ich jetzt, ich meine, wir wussten das abstrakt alle, dass es Pflegekräftemangel in Krankenhäusern gibt und dass die sehr schlecht bezahlt werden. Aber wenn man jetzt nahe Angehörige im Krankenhaus hat und dann auf einmal am Wochenende tatsächlich sieht, dass da praktisch keine Pflegekraft ist und dass denen auch überhaupt nicht geholfen wird und dass man so ein bisschen denkt, was für einen Wert hat das eigentlich im Krankenhaus, dann sieht man das Problem zum Ersten und dann kommt es dahin zu sagen, ja, muss man nicht selber, das ist jetzt genau meine Frage, sich eigentlich viel mehr um die Angehörigen kümmern und dann ist die Frage, warum muss man sich da eigentlich drum kümmern und das wirft eben die Frage auf, schulden wir das unseren Eltern, weil sie unsere Eltern sind, sich um sie zu kümmern und das ist natürlich diese typische Generationsfrage oder ist es eben eher so, dass man sagt, ja, weil es bestimmte liebe Personen sind, die für mich etwas Besonderes bedeuten, Freunden. Deshalb schulde ich denen das. Das wäre genauso, wenn es ein guter Freund oder eine gute Freundin wäre, dass ich ihnen das Gleiche schuldern würde. Also nicht qua Eltern.
Mhm. Also in dem einen Fall klingt es eher nach einer vererbten Pflicht und im anderen Fall nach einem Dienst, den man gerne leisten möchte.
Genau. Und ich glaube, die philosophische, das hat natürlich jetzt ein bisschen mit meinem Beruf zu tun, die philosophische Pointe ist in gewisser Weise, diese ererbte Pflicht gibt es nicht. Wir glauben das aber und das geht mir selber so. Ich fühle mich meinen Eltern qua Eltern verpflichtet, aber die Reflexion sagt mir, es könnten ja auch schlechte Eltern gewesen sein.
Ja, das ist wahr.
Und dann hätte ich die Pflicht doch wahrscheinlich nicht.
Aber selbst schlechte Eltern hätten sie ja wahrscheinlich vielleicht nicht so liebevoll und gut, wie man sich das wünscht, aber doch in irgendeiner Form aufgezogen, aus dem Baby-Stefan-Gosepart irgendwann einen kleinen Jungen und irgendwann einen jungen Erwachsenen gemacht. Also in irgendeiner Form ja doch gewisse Dienste aus sozusagen einer rein biologischen Folge heraus geleistet. Das würde sie natürlich in gewisser Weise auch in diese vererbte Pflicht führen.
Genau, wenn man sagen würde, wenn das Leute, die ihrerseits ihre Pflicht erfüllen, denn Eltern haben natürlich die Pflicht, sich um ihre Kinder zu kümmern und sie haben sie deshalb, weil sie selber wählen konnten, ob sie Kinder haben oder nicht. Und wenn sie sich dazu entschieden haben, dann müssen sie sich auch für diese Kinder, um diese Kinder sorgen, zumindest bis zum 18. oder bis zum Ende des Studiums, irgendwie solange die von ihnen abhängig sind. Und wenn man aber sagen würde, die haben jetzt nur ihrerseits ihre Pflicht erfüllt, bin ich dann denen noch eine besondere Anerkennung schuldig? Und das ist eben, wie man das bei Staatsorganen oder so auch nicht sagen kann. Eigentlich denken wir eher an Politiker oder sonst was, immer dann, wenn sie über ihre Pflicht hinaus gehandelt haben. Wenn sie bloß ihre Pflicht erfüllt haben, dann haben sie das Nötige getan. Ich meine, ich glaube, Helmut Schmidt war ja so ein typischer, der dann eben zum Beispiel gesagt hat, er möchte keine Ehrungen bekommen, weil er seine Pflicht erfüllt hat. Und ganz kantianisch gesprochen, Pflicht erfüllen, das muss nicht besonders belobigt werden. Das ist eben unsere Pflicht.
Aber in der Tat steckt da ja auch, also mal jetzt unabhängig von der Frage, aus wie viel Pflicht, Verpflichtung heraus oder selbst gewähltem Pflichtgefühl oder ja, Freundschaftsdienst heraus man es tut. Das ist ja gesellschaftlich interessant, ne? Wie wir diese Frage der Pflege, Umgang mit alten Menschen, aber auch natürlich letztendlich Umgang mit jungen Menschen, vergesellschaftet haben. Ne? Also so wie Kinder früher ganz selbstverständlich natürlich bis zu einem bestimmten Alter in der Familie aufgezogen, erzogen wurden, stecken wir sie heute ganz früh in frühkindliche Erziehungseinrichtungen, Kita, dergleichen mehr, Kindergarten. Bei den Alten ist es ja ganz parallel.
Genau.
Wahrscheinlich auch, weil die gesellschaftlichen Strukturen, die Großfamilie nicht mehr da ist, weil wir es nicht so gerne machen, die Pflege.
Auch nicht so gut können, wenn wir nicht auf eine bestimmte Weise, ich meine, man kann das dann lernen, wie man lernt, Eltern zu sein, da kriegt man ja auch keine Ausbildung für, so lernt man natürlich auch, sich irgendwie in der Pflege um Alte zu kümmern. Es ist einerseits natürlich eine Bequemlichkeit, es ist natürlich auch eine institutionelle Arbeitsteilung, die es, wenn wir einen guten Pflegestand hätten, auch für alle einfacher machen würden, auch für die Alten, die ihrerseits ja auch nicht abhängig sein wollen vom Wohlwollen der Kinder, die finden das natürlich auch, dass es ihr Recht ist, gepflegt zu werden. Und das mit der Pflegeversicherung eigentlich abgegolten werden soll. Aber wir merken natürlich genau dann, wenn die Institutionen nicht mehr funktionieren, und das war ja mein Ausgangspunkt, die Pflegeheime sind in einem extrem schlechten Zustand, dass Leute, auch wie ich, das Gefühl haben, was kann man eigentlich seinen Angehörigen nicht zumuten? Und dann kommt die Frage, muss man, wenn die Institutionen versagen, und dafür gibt es ja gute Gründe, ist ja nicht, dass die Leute böswillig sind, sondern wir sind eben einfach nicht gut genug ausgerüstet dafür. Wir haben zu wenig Leute, wir sind nicht bereit, so hohe Beiträge für die Pflegeversicherung zu zahlen. Und wenn eben die Institutionen nicht richtig ausgerüstet sind, muss man dann nicht privat nachbessern, das heißt eigentlich selber pflegen.
Ja.
Dann sind wir genau bei der Frage. Ja.
Genau, aber vielleicht nicht nur aus dem Versäumnis der Institution, der Pflege, Einrichtung heraus. Ich frage mich das manchmal auch wirklich aus einem rein menschlichen Impuls heraus.
Ja.
Ich habe den Eindruck, wir haben da wirklich ein großes System geschaffen, auch ein sehr teures System der Entsolidarisierung. Wir schieben das weg von uns.
Das kann man so interpretieren. Also gerade wenn die Angehörigen an ganz anderen Orten, am anderen Teil der Republik ist und man besucht die dann nur noch zu Weihnachten einmal für 2 Stunden, dann fährt man weg. Das sind natürlich diese Horrorszenarien. Man kann sich aber natürlich auch vorstellen, die sind in einem Altersheim im gleichen Ort und man besucht die regelmäßig und hat dadurch, dass es irgendwie jetzt, dass man nicht aufeinander angewiesen ist, in ein krampftes Verhältnis. Da kommt es natürlich sehr auf die Umstände. Aber es gibt natürlich generell ein Problem, dass wir natürlich bestimmte Problemgruppen in dieser Gesellschaft abschieben, aber es auch natürlich mental abschieben, auch und der eigene Tod. Also ich meine, die Auseinandersetzung mit bestimmten schweren Pflegefällen im Krankenhaus macht einem ja klar, da könnte ich auch enden. Ja? Und das will man natürlich jetzt sich auch nicht die ganze Zeit vor Augen führen lassen. Also es ist dann auch immer eine Auseinandersetzung mit der eigenen Endlichkeit und Vulnerabilität, die wir auch verdrängen.
Die USA haben in gewisser Weise ein spezielles Altenheim, nämlich das Weiße Haus. Joe Biden.
Aber gemein dazu sozusagen, genau.
Also, tut mir leid, aber diese Meldung kam jetzt gerade rein. Joe Biden hat
ist doch
jetzt
die Alternative zum Altersheim.
True, genau. Also Joe Biden, ich sage nur nochmal die Nachricht, die gerade reinkam über die Agenturen, das, was viele schon vermutet haben, er will wirklich nochmal antreten bei der nächsten Präsidentschaftswahl. Er wird dann 81 Jahre alt sein. Ja, Sie haben recht. Also ich meine, es ist gut, er ist auf jeden Fall in Beschäftigung. Renteneintritt verschoben.
Genau. Und wenn er es noch kann, dann gerne. Die Frage, die natürlich alle bewegt, ist, wann ist es, dass er es nicht mehr kann? Wird er es einsehen? Wird er die richtigen politischen Maßnahmen ergreifen, das nämlich an seine Vize oder seinen Vize übergeben, sodass die politischen Geschehnisse der USA in sicheren Händen sind?
Ich meine, wird das, haben wir jetzt gerade so gesprochen, als würde er es dann auf jeden Fall auch nochmal machen, das Rennen? Oder ist das eigentlich auch eine offene Frage, weil vielleicht kommen ja auch Amerikanerinnen und Amerikaner auf die Idee, sei es wegen des Alters, ja, sei es aber auch wegen der Politik, zu sagen, nicht four more years, in deinem Fall bitte nicht.
Er scheint die besten Chancen bei den Demokraten zu haben. Der republikanische wahrscheinliche Herausforderung ist jetzt auch keine junge Nummer, ja, der wird 79 oder sowas dann.
Sie meinen Donald Trump?
Ja.
Also, auch weit in den 70ern. Ja.
Genau, also wenigstens auch ein alter Mann, das wird das Rennen der beiden weißen alten Männer sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Und man traut es eben beiden noch zu, also insofern hat er dann noch rechte Chancen. Aber die Backup-Lösung, also die Vizepräsidentenposition, wird noch wichtiger, als sie beim letzten Wahlkampf war.
Ein Thema habe ich hier noch auf dem Zettel. Eine Entscheidung wird heute nicht fallen, aber der Bundesgerichtshof muss es verhandeln, diese Frage, ob man auch im Internet vergessen werden darf, ob man darauf bestehen darf. Stefan Gosepart, da gibt es schon länger eine Klage eines Ehepaars, Finanzdienstleister, die haben irgendwie einen nicht so guten Google-Treffer über die Verlässlichkeit ihrer Arbeit, haben irgendwie nachweisen können, nee, das beruht aber eigentlich alles auf Dingen, die sich anders geklärt haben, das gerne gelöscht haben wollen. Der Europäische Gerichtshof, der das schon zur Vorlage hatte, zur Klärung, hat gesagt, ja, in so einem Fall müsste man das löschen. Was sagen Sie? Müsste man?
Also wenn es falsch ist und wenn man das nachweisen kann, dass es falsch ist, dann finde ich, sollte es auf jeden Fall gelöscht werden. Zumindest müsste eine Gegendarstellung im gleichen Ort oder sowas erscheinen, dass es eben eine andere Meinung gibt, die so und so geprüft ist. Schwieriger wird die Sache natürlich werden, wenn es Bewertungen sind, die unter Meinungsfreiheit fallen. Also wenn nicht falsche Fakten behauptet wird, sondern mein Eindruck von dem Theaterstück oder bei dem Arztbesuch oder was immer. Also diese Bewertung, die wir häufig im Internet finden und wo sich die Betroffenen dann auch beschweren, weil sie finden, dass war entweder eine unglückliche Minute oder der Patient oder der Zuschauer hat was ganz anderes erwartet und da so weiter. Und das kann aber natürlich auch zum Teil ruinös sein im wirtschaftlichen Hinsicht. Absolut, ja. Und deshalb verlangen ja solche Leute ganz häufig, dass diese Rezensionen oder diese zurückgenommen werden. Und da gibt's natürlich den Grenzwert, weil es unser Recht ist, Leute zu beurteilen. Ja. Und deshalb muss man. Da finde ich eben auch immer Gegendarstellung. Die Leute sollten sich öffentlich wehren können und sagen, warum sie finden, dass die Rezension falsch ist, aber
juristisch, ne? Jetzt nicht beispielsweise mit Hundekot oder so.
Nein, wie das neulich der Fall war, ja genau. Nein, ich meine eben, dass man irgendwie die entsprechenden Internetplattformen sollten den Leuten die Möglichkeit zur Gegendarstellung geben.
Machen Sie das manchmal? Ich glaube, das Stichwort heißt Ego-Googeln, also wenn man seinen eigenen Namen eingibt, um mal zu gucken, was da so steht.
Nee, mache ich jetzt eigentlich nicht so häufig, obwohl, das ist natürlich, wir Hochschullehrer, wir ziehen uns ja halbnackt aus im Internet, steht ja wahnsinnig viel über uns jetzt drin, auch persönlich. Also insofern, vielleicht möchte ich das alles gar nicht genau wissen, was da noch zu
Das ist auf jeden Fall auch eine Strategie. Aber schön, dass Sie sich dieser Strategie nicht bedienen, wenn es um die Frage geht, öffentliche Dinge zu beurteilen und hier eben heute bei uns zu Gast gewesen zu sein. Stefan Gosepart, Professor für praktische Philosophie an der FU Berlin, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Macht immer Spaß. Dankeschön.
Mir auch. Und wenn Sie diesen Spaß auch nochmal unmittelbar erleben wollen, wir haben den Spaß wieder im Humboldt-Forum. Schon übermorgen am Donnerstag. Cem Özdemir, der Bundeslandwirtschaftsminister, ist dann zu Gast. Ich habe es gestern schon angekündigt. Falls Sie auf der Website waren und dachten, wo ist denn der Link? Jetzt ist er wirklich da. Also wenn Sie vorbeikommen wollen, schauen Sie auf deutschlandfunkkultur.de/humboldt-forum und da sind alle Informationen, die Sie brauchen. Tschüss.